D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Dienstagabend an diesem 9.09.2014. Jetzt haben wir den Salat, 20.03 Uhr, dunkel draußen, Freunde. Der Herbst steht unmittelbar vor der Tür. Lassen wir uns wenig von abschrecken. Wir sprechen heute Abend über die Neustarts der Woche, die Filme, die am Donnerstag neu in die Kinos kommen. Als da zum Beispiel wären der großartige David Cronenberg-Film Maps to the Stars. Eine, ich möchte sagen, rechte Gerade, quasi mitten in die Fresse von Hollywood gehauene Punchline, dieser ganze Film. Habe ich mich sehr darauf gefreut, seit ich ihn bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai dieses Jahr schon sehen durfte. Und dann schauen wir natürlich auf den letzten Film von Philip Seymour Hoffman, den letzten fertiggestellten Film vor seinem Tod. Ein Agenten-Thriller, A Most Wanted Man, startet auch am Donnerstag. Dann werfen wir einen Blick nach Toronto. Da ist nämlich aktuell das TIFF zugange, Toronto International Film Festival. Die Kollegin Anna Wollner ist dort und wird sich von dort melden. Und einen Gast haben wir auch in der Sendung heute Abend, Sönke Wortmann, mit dem ich über die Dreharbeiten gesprochen habe zu Charlotte Roaches zweiter Buchverfilmung. Die hat er nämlich gemacht. Der Film startet zwar erst nächste Woche Donnerstag in den Kinos, aber ich hatte schon die Möglichkeit, den Regisseur Sönke Wortmann jetzt zu treffen. Das also ungefähr die Themen für die nächste Stunde bis 21 Uhr, eine Stunde Film. Vorhang auf, Bühne frei, schön, dass ihr da seid.
D-Radio Wissen.
Herr Werner, Süße, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, aber Damien hat sich für Sita entschieden. Ich kenne und respektiere die Gründe, warum dir das so wichtig war, aber genauso wichtig finde ich, dass wir mit dem Ganzen abschließen. Also, nach vorn geblickt. Ich lasse dir gerade 6 Drehbücher zukommen. Da sind eine Menge fantastischer Projekte dabei. Ruf mich an, wenn du diese Nachricht abgehört hast. Ich liebe dich. Und glaub mir, das wird ein tolles Jahr.
So hört sich das in einem David Cronenberg-Film an, wenn die Hollywood-Diva einen Anruf von ihrer Agentin kriegt, die ihr mitteilt, dass sie eine ganz bestimmte Rolle nicht gekriegt hat, aber dass das Leben natürlich großartig ist, dass 6 wahnsinnig tolle neue Drehbücher auf sie warten, was diese eine Schauspielerin in dem Augenblick aber gar kein bisschen interessiert. Havana Segrant heißt die im Film, wird großartig gespielt von Julianne Moore in David Cronenbergs neuem Film Maps to the Stars. Sie spielt so eine Art alternde Diva, die sich nicht eingestehen will, dass sie kaum noch für Rollen gebucht wird, zumindest für keine Rollen, die was Besonderes sind. Wenn, dann sind es eher Billigproduktionen. Und jetzt gerade soll ein Film neu aufgelegt werden, in dem einst ihre Mutter die Hauptrolle gespielt hat. Deswegen war ihr dieser Film so wichtig und genau diese Rolle hat sie nicht bekommen. Was passiert in Hollywood? Mund abputzen, weitermachen. Die Diva kleidet sich wieder in ihre schönsten Pelze, schminkt sich das Gesicht bunt und macht sich auf den Weg an den Sunset Boulevard in Los Angeles. Und wen trifft sie da? Natürlich genau die Schauspielerin, die stattdessen die Rolle gekriegt hat.
Havana!
Oh mein Gott, sie da! Oh.
Ich wollte dich anrufen, mein Glückwunsch.
Danke, vielen Dank. Havana. Ich habe dabei ein gutes Gefühl. Deine Mutter war etwas Besonderes. Das wird eine Herausforderung für mich. Ich will sie nicht imitieren, verstehst du?
Weißt du, wer meine Mutter spielt, als sie jung war?
Anne Hathaway.
Das geht aber gar nicht.
Oh, sie passt auf die Rolle. Kennst du Anne? Sie ist klasse.
Nein, sie ist, gib der Figur deine eigene Note. Am Anfang war ich der Meinung, entweder die Rolle oder keine, idiotisch, was?
Du wärst
ideal.
Dann
dachte ich, klär das doch in einer Therapie, Bitch.
Wundervolles, vordergründiges Bussi-Bussi-Gehabe zwischen den einzelnen Hollywood-Schauspielern, die sich da auf der Straße treffen und sich natürlich in Wahrheit nicht die Butter auf dem Brot gegenseitig gönnen. David Cronenberg hat diesen Film genauso inszeniert, nämlich als rechte Gerade mitten ins Gesicht dieser ganzen fadenscheinigen Hollywood-Gesellschaft, wo jeder so tut, als wäre er der beste Freund des anderen, und hat vor allen Dingen eine ganz schöne Geschichte drumherum gestrickt. Es geht nicht nur um diese Schauspieler, Schauspielerin von Julianne Moore, wie gesagt, so toll dargestellt, wofür sie in Cannes auch den Darstellerpreis bekommen hat. Vollkommen zu Recht übrigens. Es geht um das Ganze drumherum. Unsere Hollywood-Diva hat nämlich auch noch eine Assistentin, Agatha, gespielt von Mia Wasikowska, auch sehr, sehr gut. Und die wiederum kommt auch aus so einem LA-Umfeld. Ich versuche das mal so einfach wie möglich darzustellen. Also, diese Agatha, diese junge Assistentin unserer Hollywood-Diva, die ist schon mit 12 Jahren in die Klapse gekommen, weil sie versucht hat, das elterliche Haus in Brand zu stecken. Denn ihr Bruder, mittlerweile gerade erst mal 13, ist so eine Art Macaulay Culkin. Also so ein völlig verheiztes Hollywood-Kind, das mit 13 Jahren auch schon den ersten Drogenentzug hinter sich hat. Und der Vater dieser beiden völlig missratenen Kinder wiederum, das ist der Psychotherapeut, zu dem unsere gealterte Diva jede Woche geht. Und da, ja, letzten Endes schließt sich dann der Kreis wieder. Also alles hängt miteinander zusammen. Hollywood quasi inszeniert als eine einzige inzestuöse Großfamilie und David Cronenberg macht das großartig. Ab Donnerstag ist der Film bei uns in den Kinos, heißt Maps to the Stars, ist so ein bisschen eine als Thriller getarnte, ganz schwarze Satire auf das ganze Hollywood-Business, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist keine Komödie, also nichts großartig zum Lachen, sondern eher was, wo man drin sitzt mit offenem Mund und sich permanent denkt, ach du Scheiße. Empfehle ich euch sehr den Film Maps to the Stars ab Donnerstag neu im Kino. Ach so, hatte ich ganz vergessen. Robert Pattinson spielt auch mit. Letzte Woche war sie noch frisch aus Venedig zurückgekommen bei uns in der Sendung. Heute ist sie wieder in der Sendung, allerdings frisch verreist. Nicht mehr in Venedig, sondern jetzt in Toronto beim TIFF, so sagen die Insider, beim Toronto International Film Festival. Anna Wollner, du Kosmopolit, wie ist es in Toronto?
Schön ist es in Toronto. Also vor allem natürlich die Filme, weswegen wir ja eigentlich hierher gefahren sind.
Ganz genau. Man hört ein bisschen an der Leitung. Wir versuchen das heute Abend in der Sendung mal per Skype. Wir haben eben schon im Vorgespräch gesagt, alles ist besser als Telefon und hoffen, dass wir dich die ganze Zeit gut verstehen können. Toronto ist, das können wir mal kurz geografisch klären, natürlich für die Hollywood-Stars deutlich einfacher zu erreichen als beispielsweise Venedig oder Cannes, das Filmfestival oder auch die Berlinale. Und daher können wir auch sagen, ist zumindest ein Grund, Anna, warum dieses Festival auch für Hollywood und generell für die Filmindustrie von Jahr zu Jahr wichtiger wird, oder?
Ja, es ist vor allem ein Publikumsfestival. Also es gibt hier keinen Wettbewerb, an dem am Ende goldene Bären, Löwen oder Palmen vergeben werden. Oder in diesem Fall wären es wahrscheinlich eher goldene Hochhäuser oder Skyscraper, die hier wie aus dem Boden schießen. Jedes Jahr gibt es neue. Nein, hier ist es wirklich so, die Kanadier an sich und der Torontoer geht unglaublich gerne ins Kino und er hat jetzt eine Woche bzw. 10 Tage Zeit zu. Und ich habe jetzt endlich auch verstanden, warum ein Blockbuster Blockbuster heißt, weil die Leute, die stehen hier tatsächlich teilweise um 5, 6 Straßenzüge Schlange, um ins Kino zu kommen. Stundenlang vorher, obwohl sie schon Karten haben. Es ist wirklich so, wenn man hier war, hat man eigentlich alle Oscar-Kandidaten gesehen. Das einzige Problem, was Toronto so ein bisschen hat, ist, dass sich ein anderes Filmfestival noch davor gesetzt hat, und damit meine ich jetzt nicht Venedig, sondern das Telluride Film Festival. Das ist auch Ende August und in den letzten Jahren war das oft so, dass Filme auch in Telluride liefen und dann nach Toronto gegangen sind. Und da hat Toronto jetzt dieses Jahr gesagt, das wollen wir nicht mehr. Filme, die bei uns am ersten Wochenende Weltpremiere haben, die dürfen nicht schon woanders gelaufen sein. Die haben sich also wirklich diese Exklusivität der Weltpremiere gesichert. Und damit ist hier aber so ein bisschen am ersten Wochenende die Luft raus gewesen, dass tatsächlich bisher so ein richtiger Oscar-Buzz um einen Film, wie es im letzten Jahr 12 Years a Slave war, noch ausgeblieben ist.
Na gut, dann lass uns trotzdem in Toronto bleiben und macht das Festival jetzt nicht schon schlechter, als es ist.
Nein, um Gottes Willen.
Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren tatsächlich hatte das TIFF noch fast so einen Stellenwert wie Sundance. Da hat wirklich kaum jemand drüber gesprochen. Mittlerweile ist es das große, terminlich ja auch günstig gelegene Festival vor den Oscars. Welche Filme, auch wenn du sagst, so der ganz große Favorit vielleicht, den hast du noch nicht gesehen, aber welche Filme laufen denn, die beim Oscars, sagen wir mal, zumindest eine Rolle spielen könnten?
Ja, es sind eigentlich zwei Filme, über die auch schon sehr lange erzählt wird, weil sie schon auf anderen Festivals liefen. Der Sundance-Gewinner zum Beispiel, Whiplash, in dem Miles Teller einen jungen Schlagzeuger spielt am Konservatorium. Der lief auch schon in Cannes, genauso wie Foxcatcher mit Steve Carell und Channing Tatum. Der hatte hier gestern Abend zur Premiere. Filme, die neu im Rennen sind, über die schon lange spekuliert wurde und die jetzt hier am Wochenende liefen. Gestern hat sich zum Beispiel Reese Witherspoon ins Oscar-Rennen katapultiert mit Wild, einer Literaturverfilmung, in der sie eine junge Amerikanerin spielt, die 1000 Meilen wandert, um sich ihre Seele reinzuwaschen. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus 127 Stunden und Spuren mit Mia Wasikowska. Mhm. Das war dieser Kamelfilm. Bei den Herren, da versucht einer, jemanden nachzuahmen, der letztes Jahr damit sehr, sehr viel Erfolg hatte, nämlich Jake Gyllenhaal, Matthew McConaughey. Aha. Für seine Rolle in Nightcrawler. Da spielt er einen Stringer beim LA Frühstücksfernsehen, also einen freien Journalisten in Anführungsstrichen, der mit seiner Kamera nachts loszieht und versucht, Unfälle zu filmen, Verbrechen zu filmen, um das dann morgens, dass es morgens im Frühstücksfernsehen laufen kann. Für die Rolle hat er unglaublich viel abgenommen. Somit natürlich die größte Herausforderung beim Film.
When I was here last year, I was not eating much, even in my interviews and stuff like that. So I was doing interviews and things like that. That helps you keep your focus.
And all the journalists were like, did you go to the buffet? And I was like, no, I
didn't. Er hat viel gearbeitet und wenig gegessen. Das ist, glaube ich, auch was Eddie Redmayne gemacht hat, dieser junge, rothaarige Brite, der sich hier tatsächlich jetzt an die vorderste Oscar-Front gespielt hat, als Stephen Hawking in dem Film The Theory of Everything. Das ist die Biografie von Stephen Hawking, also natürlich nicht die ganze Biografie. Es ist ein doch recht konventionell gemachter, aber unglaublich sehenswerter Film. Und Eddie Redmayne wirklich macht diese Verwandlung durch vom ganz normalen Studenten, der dann auf einmal diese ALS-Krankheit bekommt mit dieser körperlichen Verwandlung. Und ich glaube, der hat wirklich bei den Dreharbeiten seinen Körper ruiniert. So sehr hängt er in dem Rollstuhl drin, so sehr imitiert er Stephen Hawking. Und er hat bei der Weltpremiere auch gesagt, er hat natürlich Stephen Hawking getroffen und mit ihm zusammen diese Rolle ja nicht entwickelt, aber ihn natürlich beobachten können. Und eines der ersten Treffen war doch ein bisschen merkwürdig.
I basically spent the first 25 minutes vomiting forth information about Stephen Hawking to Stephen Hawking, and it was pretty terrifying, and it got so bad, and I suffer from verbal diarrhea, and so I was really struggling to fill the pauses, and I ended up saying, of course, Stephen, you were born on the 8th of January, which was Galileo's birthday, and I was actually born on the 6th of January, so we're both Capricorns. And there was this horrific long pause, and about 3 minutes later, Stephen said in his iconic voice, I'm an astronomer, not an astrologer.
Also das ist wirklich eine Rolle, für die muss er eigentlich eine Oscar-Nominierung bekommen. Und natürlich bei der Weltpremiere im Princess of Wales Theater am Samstagabend minutenlange Standing Ovations.
Es gibt verschiedene Gründe, aus denen ich dich beneide, Anna, dass du in Toronto sein darfst und ich hier im Studio, im Sendestudio sitzen muss, einfach weil ich noch nie in Toronto war, zum einen, und zum anderen, weil ich weiß, dass auch ein Schauspieler in diesem Jahr da ist, den ich zwar schon getroffen habe, den ich aber jedes Mal wieder wahnsinnig gerne treffe, weil er ein unheimlich kluger Kopf ist und weil er wahnsinnig unterhaltsam sein kann. Benedict Cumberbatch ist auch auf dem Festival. Was hat der schon Intelligentes von sich gegeben?
Eine ganze Menge. Er hat vor allem einen unglaublich intelligenten Film gemacht, The Imitation Game. Auch hierfür natürlich Oscar-Kandidat. Er spielt hier Alan Turing. Das ist ein Mann, den jeder Engländer kennt, der in Deutschland, glaube ich, nicht ganz so bekannt ist, denn der hat es geschafft, die Enigma-Kodiermaschine der Deutschen im Zweiten Weltkrieg zu entschlüsseln. Und genau darum geht es auch im Film. Es ist eigentlich, ja, es ist ein Spionagefilm. Es ist aber auch ein Film über einen Mann, der immer im Verborgenen gelebt hat und der eigentlich ein sehr, sehr tragisches Schicksal auch hatte, denn dieser Alan Turing war schwul, durfte es natürlich in den 40ern nicht offen ausleben, ist nach dem Krieg kastriert worden und hat sich dann mit erst 41 Jahren umgebracht. Und wenn man sich mal überlegt, was dieser Mann noch hätte alles machen können, ist das eigentlich ja ein Film, der lange in Hollywood auf der Blacklist stand, der gar nicht verfilmt werden sollte, ist dann doch gemacht wurde. Und er ist wirklich ein, ja, obwohl er so ein Stück weit auch konventionell ist, es ist so ein bisschen mit The Theory of Everything und The Imitation Game, die könnten beide so die King's Speech von 2014 werden bei den Oscars. Und Cumberbatch gestern im Interview natürlich auch großartig, und er hat dann auch gesagt, es geht nicht nur so sehr um diese Maschine, sondern es geht natürlich auch in erster Linie um den Menschen dahinter.
Hopefully by the end of the film you understand he's not actually that different from other people. You know, you get to unwrap him a little bit, as well as the puzzle of the enigma. It's the enigma of the man, and hopefully by the end of the film you feel close enough to understand him and feel for him, you know.
Ein Phänomen, dieser Mann, mit einem wahnsinnigen Händchen für ganz ausgezeichnete Rollen, die er sich rauspickt. Nicht nur wegen der Erfolgsserie Sherlock, auf die viele natürlich warten. Die vierte Staffel 2016 ist im Gespräch. Da soll es weitergehen mit ihm und Martin Freeman in einer möglichen vierten Staffel von Sherlock. Auch in dem von dir angesprochenen 12 Years a Slave hat er eine vielleicht eher kleinere, aber sehr, sehr wichtige Nebenrolle und ein unglaubliches Händchen dafür, sich Rollen rauszupicken, finde ich immer, in denen er vollkommen verschwindet und man nur noch die Rolle sieht, die er spielt. Anna, du bleibst in der Skype-Leitung. Wir hoffen, dass sie nicht abkackt. Und wir reden gleich nochmal über einen ganz interessanten Aspekt. Denn Toronto, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist durchaus ein lohnenswerter Tummelplatz für deutsche Filme, deutsche Schauspieler, richtig?
Das ist unglaublich. Das hat sich hier so ein bisschen angefühlt wie ein Klassentreffen in den letzten Tagen.
Die Kollegin Anna Wollner ist auf dem TIFF, dem Toronto International Film Festival, ein Festival, Anna, das haben wir eben schon gesagt, das tatsächlich an Bedeutung mehr und mehr gewinnt, das immer wichtiger wird. Seit letztem Donnerstag, nicht nur das große Schaulaufen der Hollywood-Stars, sondern auch auffällig viele deutsche Filme, die in Toronto gezeigt werden. Woher, Anna, kommt denn da bei denen das große Interesse am deutschen Film, das wir in Cannes beispielsweise ja oft vermissen?
Es ist ein bisschen so, dass die Kanadier den deutschen Film lieben. Die sind, wenn man hier sich mal umhört, jeder kennt Tom Tykwer. Alle sagen dann irgendwann, ah ja, the guy from Run Lola Run. Das ist hier wirklich unglaublich, wie Tykwer hier verehrt wird. Er war vor ein paar Jahren ja auch da, hat hier seine Weltpremiere mit Cloud Atlas gefeiert. Und Cameron Bailey, der Festivaldirektor, der hat auch ein ganz besonderes Verhältnis zum deutschen Film und ein Stück weit auch ein ganz besonderes Verhältnis zu Alexander Fehling. Denn der war schon zum vierten Mal hier und der kommt auch immer wieder gerne zurück.
Toronto hat auf jeden Fall einen guten Geschmack, da weiß man, dass es nicht so schlecht sein kann, was man gemacht hat. Und für mich ist es immer schön, also ich, mit einem Film zu reisen ist einfach gut. Und natürlich ist es das größte Festival im englischsprachigen Raum hier, also es ist eine Ehre. Und natürlich ist es vielleicht auch mal eine Möglichkeit, außerhalb von Deutschland zu arbeiten. Oder?
Die Arbeit, die er hier vorgestellt hat im Labyrinth des Schweigens, da spielt er einen jungen Anwalt in Frankfurt, der bekannt geworden ist dadurch, dass er die Frankfurter Prozesse um Auschwitz-Kriegsverbrechen mitgemacht hat. Ein Film, der bei uns im November ins Kino kommt. Und der stand dann auf einmal auf Empfängen neben Florian David Fitz, Elias Mbarek und Hanna Herzsprung. Die waren hier für ihre Filme Hin und Weg und Who Am I? Also tatsächlich muss es in Deutschland sehr leer gewesen sein in den letzten Tagen, was die jungen, vielversprechenden deutschen Nachwuchsschauspieler angeht.
Verrückt. Alexander Fehling übrigens jemand, mit dem wir auch reden werden zum Filmstart dann im Labyrinth des Schweigens. Sehr, sehr guter Film, hat mir gut gefallen, auch er darin, fand ich. Er spielt diesen Anwalt, von dem du gesprochen hast, sehr, sehr gut. Ein Deutscher, der das Arbeiten im Ausland schon geschafft hat, das seit ein paar Jahren sehr erfolgreich macht, ist Daniel Brühl, natürlich. Letztes Jahr mit gleich zwei Filmen vor Ort. Rush, der Film, in dem er Niki Lauda spielt, und Inside WikiLeaks, ein Film, in dem er zusammen mit Benedict Cumberbatch übrigens gespielt hat. Erstaunlicherweise nicht so gut gelaufen. Ein Film, der schlechter gemacht worden ist, als ich ihn fand. So, wollte ich an der Stelle bloß noch dazu sagen. Dieses Jahr hat es nur für einen Film gereicht, den neuen von Michael Winterbottom, Face of an Angel. Ist denn das ein Film, mit dem er seinen Marktwert als German Star in Hollywood noch steigern kann, Anna?
Nee, ich glaube, mit dem Film hat er sich tatsächlich keinen großen Gefallen getan, denn der Film ist von Anfang bis Ende eine einzige Katastrophe. Er selbst hatte ihn, als ich ihn getroffen habe, noch gar nicht gesehen. Aber es geht um den angelehnt an den Fall von Amanda Knox, der amerikanischen Studentin, die in Italien eine Kommilitonin erstochen haben soll, was ja auch bei uns immer wieder durch die Medien geisterte. Der Fall noch offen und Michael Winterbottom erzählt auch nicht irgendwie diesen Fall nach, sondern macht mehr oder weniger das Making-of eines Making-ofs über diesen Fall, indem er einen jungen Filmemacher, der dorthin reist, um zu recherchieren, um eventuell einen Spielfilm darüber zu machen. Und der wird eben gespielt von Daniel Brühl, Kate Beckinsale spielt noch mit und die beiden haben unglaublicherweise überhaupt keine Chemie zwischeneinander. Also dieser Film ist wirklich, das war ein richtiges Ärgernis, den zu gucken, aber Daniel Brühl natürlich da gewesen, über den roten Teppich gegangen, hat Interviews gegeben, natürlich auf Englisch, aber hinterher, ganz kurz, hat er mir dann doch noch auch was auf Deutsch sagen können.
Ist total schön, weil ich hatte so ein gutes Jahr letztes Jahr. Ich muss sagen, dieses Rush-Screening war eines der schönsten Screenings, das ich je hatte. Und auch die Atmosphäre bei Fifth Estate war im Kino großartig. Also die Kanadier, man merkt einfach, dass die Kanadier begeistert sind, filmbegeistert sind, und es war so eine sehr herzliche Atmosphäre. Ich glaube, das Gute an dem Festival ist, dass es ja keinen Preis gibt, so wie in Cannes oder so. Das heißt, der Druck ist da ein bisschen raus. Natürlich achtet man auf die Kritiken, die vom Film rauskommen und so, und ist natürlich dann auch nervös und aufgeregt vor so einer Premiere, zumal ich auch heute Abend den Film in einer ganz fertigen Version nicht gesehen habe. Da ist man natürlich aufgeregt, aber es ist trotzdem grundsätzlich einfach eine herzliche, wahnsinnig schöne Atmosphäre. Also ich bin total froh, wieder hier zu sein.
Ja, er ist froh, wieder da zu sein, und ich hoffe auch, dass es jetzt irgendwie dieser Film nicht so ein bisschen der Dolchstoß war für seine amerikanische Karriere, dass man ihm das verzeiht und dass er dann natürlich auch wiederkommen darf.
Anna Wollner, live vom Toronto International Film Festival vom TIFF 2014. Anna, ich bin froh, dass die Skype-Leitung soweit gehalten hat heute Abend. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Was erwartet dich jetzt heute in den nächsten Tagen? Noch ein kurzer Ausblick vielleicht?
Filme stehen natürlich auf dem Programm. Der neue Film von Susanne Bier, die ich dann morgen auch direkt treffen werde. Tendenziell wird es ihr jetzt zum Glück auch mal ein bisschen ruhiger, dass man Filme auch mal zu Ende gucken kann, dass man Interviews nicht vorher verlassen muss, sondern das machen, wozu man eigentlich hier ist, nämlich die Filmkunst zu feiern.
Viel Spaß dabei, und wenn du soweit durch bist mit den Kanadiern und den Toronto-Totonen da, dann komm heil nach Hause zurück.
Danke.
Bis dann, tschüss. Als der großartige Philip Seymour Hoffman am 2. Februar dieses Jahres tot in seinem New Yorker Apartment aufgefunden wurde, da war der Schock wahnsinnig groß, sowohl in Hollywood als auch weltweit. Bei Fans dieses Schauspielers, dieses brillanten Mannes, Oscar-Preisträger für Capote. Jetzt am Donnerstag kommt der letzte Film mit Philip Seymour Hoffman bei uns in die Kinos, den er noch fertigstellen konnte. Er war ja, als er gestorben ist, gerade mit den Dreharbeiten zu Tribute von Panem beschäftigt. Das ist ein Film, den er nicht mehr fertig machen konnte. Bis heute ist ja nicht ganz geklärt worden, ob diese Überdosis an Drogen, die in seinem Körper gefunden worden ist, ob das ein Unfall war oder ob es doch am Ende tatsächlich ein Selbstmord war. A Most Wanted Man heißt also dieser Film, der jetzt am Donnerstag mit ihm in die Kinos kommt. So eine Art Spionage, Geheimdienst, Thriller, Drama, eine Mischung. A Most Wanted Man, ein Bestseller-Buch von John le Carré, verfilmt vom niederländischen Regisseur Anton Corbijn. Ganz spezieller Typ, Fotograf ja auch und Regisseur, der Filme gemacht hat wie Control beispielsweise, den ich damals auch wahnsinnig gut fand. Und das Interessante daran ist, dass diese Geschichte angesiedelt ist in Deutschland, spielt nämlich in Hamburg, wo jetzt diverse Geheimdienste operieren als Reaktion auf die Geschehnisse von September 11, wo ja sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass ein Teil der Attentäter zumindest eine Zeit lang in Deutschland sein Zuhause hatte. Mohammed Atta, der einige Zeit in Deutschland gelebt hat. Und deshalb operieren jetzt verschiedene Geheimdienste in dieser Story in Hamburg. So auch diese kleine Gruppierung, die Philip Seymour Hoffman leitet, als Günther Bachmann, so heißt er im Film. Und diese kleine Geheimdiensteinheit ist gerade an einem neuen Verdächtigen dran.
Karpov, Issa, Tschetschene, 26. Eingestuft als entflohener militanter Dschihadist. Potenziell gewaltbereit, Annäherung mit Vorsicht.
Geh mal daran.
Die Überwachungskameras zeigen, dass er im Verlauf des Tages noch 5-mal am Bahnhof gewesen ist.
Wissen wir, wer es ist?
Noch nicht, aber wir sind dran.
Ah, zeig mal die Hände.
Aha. Mehr haben wir nicht von ihm.
Wer weiß sonst noch, dass er hier ist?
Die Polizei hat ihn noch nicht identifiziert.
Hm. Und die von oben?
Sieht nicht so aus.
Wenn sie es nicht wissen, werden sie es bald.
Ein international besetzter Thriller, internationale Crew, die der niederländische Regisseur Anton Corbijn da um sich geschart hat. Neben Hollywood-Stars wie Philip Seymour Hoffman und Rachel McAdams haben wir da beispielsweise auch deutsche Schauspieler wie Nina Hoss, Daniel Brühl, Kostja Ullmann und auch Rainer Bock, der so eine Art Gegenspieler von Philip Seymour Hoffman darstellt. Ich hatte gesagt, mehrere Geheimdienste operieren da teilweise auch gegeneinander. CIA wiederum gegen diese Einheit, die Philip Seymour Hoffman leitet, die eigentlich auch gar keinen weiteren Namen hat. Wir erfahren im Laufe des Films nur, dass das also eine Einheit ist, die mit direktem Kontakt zum amerikanischen Präsidenten arbeitet. Und diese beiden Charaktere, Günther Bachmann und Dieter Mohr, wie gesagt gespielt vom deutschen Schauspieler Rainer Bock, geraten immer wieder einander, weil es auch darum geht, wer eigentlich jetzt die Kompetenz hat, Verdächtige zu verhören und Verdächtige auch verfolgen zu dürfen.
Darf ich Sie daran erinnern, dass Ihre Handlungsbefugnisse in Hamburg davon abhängen, dass Sie mit meiner Abteilung kooperieren?
Aber ich kooperiere ja, Dieter. Ich will, dass der Junge die Leute trifft, die man ihn angewiesen hat zu treffen. Da betet, wo ihm gesagt wurde zu beten. Da schläft, wo ihm gesagt wurde zu schlafen. Ich will nicht, dass irgendjemand sonst sich ihm nähert, bevor wir das tun.
Und wenn dieser Junge eine Bombe zündet? Es liegt in Ihren Händen, Günther.
Da können wir von Glück reden. Wäre es nämlich in Ihren, würden Sie es verbocken.
Mhm. Offener Schlagabtausch zwischen diesen unterschiedlichen Geheimdiensteinheiten. Die eine Seite versucht, den Verdächtigen so lange zu verfolgen und unbehelligt weitermachen zu lassen, bis er wirklich zu den ganz großen Fischen führt, während die andere Einheit sagt, wen wir als Verdächtigen haben, nehmen wir sofort fest. Ist ein Katz-und-Maus-Spiel, was ganz viele schöne Haken und Finten schlägt. Das Ende, muss ich sagen, war mir dann aber, als ich es gesehen habe, doch ein bisschen zu vorhersehbar. Das ist sicherlich auch Geschmackssache. Wenn euch generell so Spionage, Agenten, Thriller interessieren, dann geht da rein. Zumal es, wie gesagt, einfach die letzte Möglichkeit ist, Philip Seymour Hoffman nochmal in einer wirklich großartigen Rolle zu sehen. Er spielt das toll, diesen Kette rauchenden, Kaffee und Whisky in sich reinkippenden, am Leben etwas verzweifelten Geheimdienstler, der einen ganz genauen Plan verfolgt und unheimlich arrogant wird und auch jähzornig wird, wenn irgendjemand versucht, seine Pläne dazu durchkreuzen. A Most Wanted Man heißt der Film, ab Donnerstag jetzt im Kino. Agenten, Thriller-Fans können da sicherlich gut reingehen. Nächste Woche Donnerstag, nicht diese Woche, nächste Woche Donnerstag startet ein Film bei uns in den Kinos, der heißt Schoßgebete. Das ist die Verfilmung des zweiten Romans von Charlotte Roach, verfilmt von keinem geringeren als von Sönke Wortmann, der heute Abend in dieser Sendung mein Gast wäre, live und hier am Tisch, wenn er nicht schon wieder zurückgemusst hätte in seine Heimat nach Köln und Düsseldorf, wo er lebt und arbeitet, um dort an etwas weiterzuarbeiten. Deswegen haben wir uns gestern getroffen hier in Berlin in einem Hotel und haben da miteinander sprechen können. Möchte ich euch gerne von erzählen. Wundert euch bitte nicht über die Tonqualität. Wir wurden in ein Zimmer verfrachtet, das war ungefähr so groß wie Nordrhein-Westfalen. Ihr könnt euch vorstellen, wie da der Hall war, aber nichtsdestotrotz ein Gespräch mit Sönke Wortmann über die Filmemacherei an sich lohnt sich immer. Ich meine, der Mann hat uns immerhin Filme präsentiert wie Das Wunder von Bern oder Deutschland ein Sommermärchen, die Doku damals zur WM 2006 oder auch Die Päpstin, große internationale Produktion. Ich habe ihn dann gefragt, wenn man so ein Charlotte Roach Buch verfilmt und sich damit auseinandersetzen muss, dem zweiten Roman Schoßgebete von Charlotte, liest man dann eigentlich auch erstmal nachholmäßig den ersten Roman, um sich der Autorin besser annähern zu können, oder interessiert dann wirklich nur die Arbeit am aktuellen Projekt?
Da interessiert mich erstmal nur die Arbeit an dem zweiten Buch. Mhm. Aber um dann so den Charlotte Roche-Kosmos ein bisschen näher zu erfahren, habe ich dann auch das erste gelesen und fand das dann auch gut. Also jetzt nichts für mich. Also mich hat das jetzt persönlich nicht so interessiert und auch einen Film hätte ich jetzt daraus nicht machen wollen oder können. Aber ich fand es lustig. Hab mich mal gewundert, warum die Leute das so eklig finden. Aber ich fand es lustig.
Wo die Leute den Skandal gesehen haben.
Ja, nee, man will halt Skandale machen und das ist ja jetzt, den haben sie jetzt hinter uns. Und wir wollen es natürlich auch so schön, wie Feuchtgebiete finden, auch die Verfilmung, auch deutlich abgrenzen mit unserem Film. Das ist nicht jetzt Feuchtgebiete 2, sondern es ist eine völlig andere Geschichte. Und ein paar Leute, die das nicht wissen, habe ich schon gemerkt, die gingen da rein und sagten, ach, das ist ja ein richtig Das hat mich jetzt aber überrascht. Da hätte ich ja jetzt nicht mit gerechnet, was ich da gesehen habe. Ne?
Also es ist gar nicht im Film.
Kaum Sperma, also kein Sperma, kein Ekel, ja. Oder nur mal ganz kurz einmal als Hommage an Feuchtgebiete, aber sonst ist es sehr ernst und gleichzeitig sehr lustig.
Es ist interessant, dass du sagst, das zweite Buch hat dich beim Lesen gleich gepackt und du hast sogar auch relativ bald eine Idee gehabt, das verarbeiten zu wollen zu einem Film, was du beim ersten Buch nicht gehabt hast. Kannst du das festmachen, was eine Geschichte haben muss oder was eine Geschichte hat, damit sie dich kickt? Gibt es da so Zutaten, die man Sönke Wortmann zuordnen kann?
Ja, also die gibt es auf jeden Fall. Zwei, aber die liegen so auf der Hand. Wahrscheinlich sind andere Regisseure, würden die genau die gleiche Antwort geben. Und das ist für mich immer interessante Figuren in einer interessanten Geschichte. Mhm. Und je interessanter die Figur und die Geschichte halt sind, desto größer die Chance, dass mich das packt und berührt und wo ich dann das Gefühl habe, das will ich jetzt auch machen.
Charlotte verzichtet beim Schreiben ganz bewusst darauf, den Figuren zu viele Einzelheiten an die Hand zu geben. Wir erfahren nicht, was Elisabeth Kehl beruflich macht, wissen auch nicht genau, was ihr Göttergatte beruflich macht. Wir wissen nur, die haben irgendwie Kohle und wohnen irgendwo, sind auch in einem Ort nicht zu sortiert. Macht das die Arbeit für einen Regisseur einfacher, weil du dich noch mehr auf die weiß ich nicht, Psychogramme der Figuren konzentrieren kannst und so Einzelheiten wie wir müssen jetzt auch noch eine Stadt verorten und so einfach weglassen kannst?
Ja und nein. Also es macht das nicht einfacher, weil ein Beruf sagt ja auch ziemlich viel über Menschen aus. Mhm. Wenn einer jetzt Radioreporter wird, ist es ja wahrscheinlich anders gebaut, als wenn jemand, was könnte ich denn jetzt mal als Beispiel sagen, Heuschrecke wird. Ja?
Gut.
Investmentbanker, glaube ich, sind anders als Radiomoderatoren. Insofern hilft einem der Beruf eigentlich schon. Und du hast recht, das steht da so nicht drin im Roman. Dann mussten wir was erfinden, sind aber dann auch nicht wirklich auf gute Ideen gekommen, was den Mann angeht, haben das also auch weggelassen.
Ich sage, Jürgen Vogel war eine ganz gute Idee.
Ja, genau, Beruf Jürgen Vogel, das kann natürlich sein. Nee, es hilft einem sozusagen, sich einer Figur zu nähern, das ja, auch wenn man es nur alleine weiß. Man muss es gar nicht im Film erzählen, was der ist, sondern wenn ich weiß, aha, der ist Radioreporter, damit, dann habe ich wieder so ein Steinchen im Koordinatensystem, womit ich dann umgehen kann.
Ja. Wie ist das beispielsweise bei der Auswahl der Locations? Darauf wollte ich unter anderem hinaus. Wenn du ganz klar weißt, du hast einen Roman zu verfilmen, der spielt in Hamburg. Dann guckst du, was du in Hamburg drehen kannst, dass irgendwie der Michel im Bild ist, keine Ahnung. Und Reststudio baust du so hin, dass es nach Hamburg aussieht. Wenn man aber eigentlich das gar nicht auch zuordnen soll, denn ich habe im Film nicht das Gefühl gehabt, ich weiß, wir sind in Köln, in Hamburg, in Berlin. Mhm. Dann musst du doch auch nach Locations dementsprechend suchen, oder nicht?
Ja, also innerlich weiß ich ja, dass Charlotte in Köln wohnt. Deswegen hatte ich, als ich den Roman gelesen habe, immer das Gefühl, der spielt auch in Köln.
Okay.
Dann ist unsere Firma in Köln. Wir haben ganz tolle Mitarbeiter, die in Köln wohnen. Also das Ganze ist auch kostengünstiger, wenn man jetzt nicht mit allen Leuten nach München fährt und Hotels bezahlen muss. Das geht wirklich ins Geld und das Geld können wir woanders besser gebrauchen für den Film. Also haben wir auch in Köln gedreht. Aber ich finde immer, eine große Aufgabe ist, wenn man in Köln dreht, nicht den Kölner Dom zu zeigen. Das habe ich auch allen gesagt. Kommt mir nicht mit Motiven, wo irgendwo der Kölner Dom zu sehen ist, weil das ist dann immer gleich Postkarte, wie immer man das auch machen will. Und das war auch wichtig, weil die Geschichte kann ja überall spielen und dann will ich mich da auch nicht so festlegen auf die Stadt.
Kurzer Einwurf jetzt dazu von hier, zu der Geschichte. Wer von euch Schoßgebete von Charlotte Roche damals nicht gelesen hat, auch in diesem Roman sind wieder viele autobiografische Aspekte verarbeitet. Unter anderem, das weiß vielleicht nicht jeder, hatte Charlottes Familie einen ganz schweren Autounfall vor einigen Jahren, und zwar auf dem Weg zu ihrer Hochzeit. Sie wollte heiraten, damals 2001, ist mit ihrem Zukünftigen nach London geflogen, Die Familie, ihre Mutter und ihre drei Geschwister sind mit dem Auto gefahren. Es gab einen schweren Autounfall auf der Autobahn und ihre Mutter ist schwerst verletzt worden und ihre drei Geschwister sind ums Leben gekommen damals. Das hat sie im Buch verarbeitet, denn ihrer Romanheldin Elisabeth passiert das Gleiche. Interessant war in dem Zusammenhang, dass es im Buch, im Original, drei Brüder sind, wie auch in Charlottes echtem Leben. Im Film hat Sönke daraus aber eine Schwester und zwei Brüder gemacht. Deswegen haben wir auch drüber gesprochen, über das Thema Veränderungen von einem Roman bis zu einem Film auf der Leinwand, also künstlerische Freiheit des Regisseurs und warum beispielsweise solche Details geändert werden.
Ja, im Alter sind die gleich, aber es stimmt, ein Junge ist ein Mädchen geworden. Das hat zwei Gründe. Erstmal finde ich, also es ist so, dass jedes Drehbuch von einer Rechtsabteilung untersucht wird, ob da irgendwie Persönlichkeitsrechte betroffen sein könnten. Und die waren der Meinung, könnte sein, also ne, dass sozusagen bei drei Brüdern das zu nah dran war an dem, wie es wirklich war. Und mir kam das aber ganz gelegen, weil ich finde dann, wenn ein Mädchen dabei ist, ist es irgendwie noch tragischer. Also wenn es so drei Jungs sind, ich hatte so das Gefühl, es macht das noch ein bisschen weicher, dann wenn auch ein Mädchen, die auch lieb und nett aussieht, zum Opfer wird.
Es passte auf jeden Fall schön zum Schlussbild, zu der Schlussszene. Ja. Ja? Da fand ich irgendwie, da passte es sehr schön, dieses etwas ältere Mädchen mit den beiden etwas kleineren Jungs, so wollen nicht zu viel verraten, aber zu dieser Schlusssequenz fand ich das auch ganz schön gepasst.
Ja, fand ich auch. Das war jetzt nicht wirklich der Grund, aber das kommt dann, wenn man so eine Entscheidung dann trifft, kommt das dann irgendwie natürlich auch zum Tragen unterbewusst. Ne? Und du hast recht, ich glaube auch, dass die Schlussszene mit drei Jungs nicht ganz so bewegend wäre wie mit zwei Jungs und einem Mädchen, was ja ein bisschen auf die aufpasst.
Charlotte hat schon gesagt, dass sie anders als irgendwelche Stephenie Meyers oder J.K. Rowlings sich sehr raushält aus dem Filmdreh, was sicherlich sehr schlau ist, weil viele Autoren sicherlich schöne Bücher schreiben können, aber wenig Ahnung haben davon, wie man einen guten Film macht. Und damit ja auch bekanntermaßen Regisseuren und Produzenten wahnsinnig auf den Sack gehen können, wenn sie jeden Tag am Set rumtouren. Wenn du dann aber weißt, du stellst der Autorin ihr geistiges Eigentum in deiner Filmversion vor, wenn es fertig ist und sie guckt sich das an und du weißt auch, dass dieser Film so tragische Elemente aus ihrem Leben hat, macht dich das dann noch sensibler bei der Arbeit oder kannst du das eher wegblenden und sagst, ich habe genaue Vorstellungen, wie der Film, ich kann das verantworten, ich weiß, wie der Film sein soll und so mache ich den jetzt?
Ich verspüre generell immer so eine gewisse Verantwortung einem Autoren gegenüber, weil der hat es irgendwann mal erfunden. Also nehmen wir mal an, es ist ein Roman, auf dessen Grundlage dieser Film basiert. Dann versuche ich schon, das ernst zu nehmen. Und es muss ja auch das irgendwas gewesen sein, was mich da begeistert hat, was von dem Autoren stammt. Sonst wäre ich ja gar nicht auf die Idee gekommen, einen Film draus zu machen. Also ich versuche, den schon mit Respekt zu behandeln, gleichzeitig aber auch nochmal festzustellen, dass Film ein anderes Medium ist als Literatur. Man muss gewisse Dinge ändern und wenn er uns das gibt, seinen Roman, um es zu verfilmen, dann muss das auch ganz geben. Also wir fragen ihn sehr oft, wie findest du das und so, aber entscheiden tun dann wirklich andere. Ich habe da eigentlich noch nie Probleme mit gehabt. Mit sämtlichen Autoren, mit denen ich da gearbeitet habe in dieser Beziehung, hat es immer gut geklappt, haben die immer verstanden, waren immer schlau genug, das zu verstehen. Und so war das gut. Diesmal war es immer noch gut, aber die Verantwortung war schon wesentlich größer, aus den Gründen, die du genannt hast. Das war eine sehr tragische Geschichte, die diesem Film und auch dem Buch zugrunde liegt. Und deswegen war mein erstes Ziel mit diesem Film, ja, der Autorin das zu zeigen und sozusagen sie. Es war mir sehr wichtig, dass Charlotte das gut findet, was wir gemacht haben.
Eine Frage würde ich dir gerne noch stellen zum Abschluss. Hast du eben auch kurz selbst angesprochen, im Nebensatz nur, und gesagt, es ist schöner, wenn man das dann in Köln drehen kann, dann muss man in München nicht die Hotels zahlen, das Geld kann man besser woanders ausgeben.
Ich kann zu Hause bei meiner Familie schlafen,
richtig,
die Kinder in die Schule bringen und dann zur Arbeit fahren.
Wenn man jetzt aber Sönke Wortmann ist und man verfilmt den zweiten Roman einer Autorin, deren erster Roman durchaus auch mit Erfolg schon verfilmt worden ist.
Und auch gut verfilmt worden ist.
Ist dann diese ganze Finanzierungskiste irgendwie ein bisschen einfacher oder ist das nach wie vor einfach ein Problem in Deutschland, ich sage mal jetzt vorsichtig, gutes Geld für gute Produktionen zu kriegen?
Ja, ich kann nur aus meiner Sicht sagen, die Finanzierung war bei diesem Film kein Problem und das liegt einfach daran, dass der Roman so erfolgreich war. Mhm. Ein bisschen habe ich mir das natürlich auch erarbeitet, weil ich auch ein paar erfolgreiche Filme schon gemacht habe. Dann spielt Jürgen Vogel mit, auch immer gut. Ja, Lavinia Wilson kannte man jetzt, die Öffentlichkeit kennt sie noch nicht so, also in der Branche ist sie sehr bekannt, aber großen Publikum noch nicht. Und das sind dann so wie sagt man, Zusammensetzungen, wo man eigentlich keine Schwierigkeiten hat, das dann zu finanzieren. Und so teuer war es ja auch nicht.
Prima. Vielen Dank. Sehr guten Job gemacht.
Dankeschön. Du auch.
Sehr schönes Gespräch war das gestern mit Sönke Wortmann, dem Regisseur von Schoßgebiete. Der Film kommt nächste Woche Donnerstag bei uns in die Kinos und dann gibt es noch einen kleinen Nachschlag von mir, denn dann zum Filmstart, also nächsten Dienstag, werden wir auch noch mit der Buchautorin sprechen, mit Charlotte Roche, wie sie das begleitet hat, jetzt schon zum zweiten Mal zu sehen, wie ihr geistiges Eigentum, wie ein Roman, den sie schreibt, den Weg aus dem Buch auf die Leinwand findet. Das, wie gesagt, nächsten Dienstag. Und noch ein kleiner Ausblick auf nächsten Dienstag. Es nähert sich ja mehr und mehr der 16. September, angeblich der Stichtag, an dem Netflix in Deutschland starten soll, dieses Wahnsinns-Serienportal aus den USA. Da wird es nächste Woche zwei Termine geben, auf denen ich dann auch sein werde. Und da werde ich euch natürlich auch drüber erzählen, wie das jetzt mit Netflix in Deutschland in Zukunft aussehen könnte. Für heute sage ich Tschüss, ich bin Tom Westerholt. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder in eine Stunde Film. Bis dann, macht's gut.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.